Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt Sie Maike Albart. Herzlich willkommen. Er gilt als ein Monument der deutschen Literatur, vor allem in den USA. Aber auch in Frankreich, Italien und England verehrt man W.G. Sebald. Carol Angier errichtet ihm jetzt ein großes Denkmal. Ob das gerechtfertigt ist, beschäftigt uns gleich. Andere lebende Denkmäler der französischen Kultur geraten seit einigen Monaten ins Wanken. Denn dort ist die MeToo-Debatte wieder hochgekocht, ausgelöst durch, ja tatsächlich, Bücher. Hélène Devinck hat eines davon geschrieben und die Pariser Literaturkritikerin Martina Meister erzählt uns, was es damit auf sich hat. Aber zuerst zu W.G. Sebald, international gefeiert, über den die englische Autorin Carol Angier eine breit diskutierte Biografie veröffentlicht hat, die jetzt auf Deutsch vorliegt. W.G. Sebald, Nach der Stille heißt sie. Lothar Müller hat sie gelesen.
Ein eigenes Regal seiner Bibliothek hatte W.G. Sebald für die Rowohlt-Monographien eingerichtet. Er schätzte diese reich illustrierte Serie von Biografien im Rororo-Taschenbuchformat. Als angehender Germanist und später als Dozent hatte er nach Verbindungslinien zwischen den Werken und dem Leben ihrer Autoren gesucht. Keines seiner eigenen literarischen Bücher hat er als Roman verstanden wissen wollen. Das Hantieren mit Fragmenten vorgefundener Biografien, ihre Überformung und Kollagierung mit Herbeizitiertem war seine bevorzugte Schreibtechnik. Oft tasten sich seine Erzählerfiguren in den Biografien, die sie erkunden, vor, wie in einem Halbdunkel, in dem sie überrascht auf verborgene Zusammenhänge stoßen.
Bei einer dieser Gelegenheiten, Clara war in die Stadt gefahren, gerieten wir, Dr. Seldwyn und ich, in eine längere Unterhaltung, die davon ausging, dass Dr. Seldwyn mich fragte, ob ich nie Heimweh verspüre. Ich wusste darauf nichts Rechtes zu erwidern. Dr. Seldwyn hingegen machte nach einer Bedenkpause mir das Geständnis, ein anderes Wort träfe den Sachverhalt nicht, dass ihm das Heimweh im Verlauf der letzten Jahre mehr und mehr angekommen sei. Auf meine Frage, wohin es ihn denn zurückziehe, erzählte er mir, er sei im Alter von 7 Jahren mit seiner Familie aus einem litauischen Dorf in der Nähe von Grodno ausgewandert.
Carol Angiers Biografie über diesen virtuosen biografischen Erzählens heißt im Original Speak Silence in Search of W.G. Sebald. Der Titel ist eine Anspielung auf Wladimir Nabokovs Autobiografie Speak Memory. Die Ersetzung von Memory durch Silence, ein starkes Signal. Das Verschwiegene soll zum Sprechen gebracht, der Mensch kenntlich gemacht werden, der hinter dem Werk steht. Carol Angier erzählt die Lebensgeschichte ihres Helden von der Geburt im Allgäu im Mai 1944 bis zum Tod im Dezember 2001 in England, aber ihr Buch erreicht seinen Umfang von mehr als 700 Seiten vor allem dadurch, dass sie immer wieder lange Kapitel einschiebt, in denen sie quellenkritisch dem Biografen und Autobiografen Sebald nachspürt. Wie verhalten sich seine Erzählungen zu den mündlichen und schriftlichen Überlieferungen, die ihnen zugrunde liegen? Wie passen die Auskünfte, die seine Ich-Erzähler über sich selber geben, zu den Daten und Fakten der Biografie Sebalds? Im Mittelpunkt der Recherche steht das Buch »Die Ausgewanderten«, das im deutschen Original 1992 in der anderen Bibliothek Hans Magnus Enzensbergers erschien und dessen englische Ausgabe durch prominente Fürsprecher wie Susan Sontag zu einem internationalen Erfolg wurde. Es besteht aus 4 langen Erzählungen, die alle die Namen ihrer Hauptfiguren im Titel tragen. Die erste handelt von Dr. Henry Seldwyn, der als ehemaliger Vermieter des Erzählers eingeführt wird. Die Recherchen Carol Angiers ergaben, dass dieser Vermieter zwar bis hin zum Suizid viele biografische Details mit dem Dr. Seldwyn Sebalds teilt, nicht aber die Herkunft aus einer jüdischen Familie, die Sebald ihm zuschreibt, und die Flucht aus der litauischen Heimat nach Pogromen der Jahrhundertwende. Der reale Vermieter, der anders hieß, war ein durch und durch englischer Arzt und Naturforscher. Ein Ausgewanderter war er nicht. Als Angiers Buch im Original erschien, flammte in den Vereinigten Staaten rasch eine Debatte darüber auf, ob Sebald sich der unrechtmäßigen Aneignung jüdischer Opfererfahrungen schuldig gemacht habe. Die britische Autorin Carol Angier ist 1943 in London geboren. Sie hat bereits Biografien über Jean Rhys und Primo Levi verfasst. Sie kannte Sebald, hat ihn rezensiert und interviewt. In ihren Recherchen kommt sie immer wieder der Radikalität auf die Spur, mit der er, auch durch Falschaussagen über seine Quellen in Interviews, den Effet du réel zu sichern suchte, den sorgfältig erzeugten Eindruck, seine Figuren und ihre Biografien seien dem Leben selbst nachgebildet. Aber sie schreibt durchgängig als seine treue Anhängerin und, wo es Not tut, Verteidigerin.
Es war die Tatsache, dass Sebald der deutsche Schriftsteller war, der die Last der deutschen Verantwortung für den Holocaust am tiefsten auf sich nahm, die mich zuerst zu ihm hinzog. Obwohl der Holocaust bei weitem nicht die einzige Tragödie war, die er wahrnahm, so war er doch seine Tragödie. Als Deutscher, als Sohn eines Vaters, der fraglos in Hitlers Armee gekämpft hatte. Es war auch meine Tragödie, als Tochter von Wiener Juden, die nur knapp dem Tode entronnen waren.
Carol Angiers Biografie ist im Kern ein Näheprojekt. Den toten Autor kann sie nicht mehr befragen. So sucht sie, seinen Verwandten und Freunden möglichst nahe zu kommen. Die Schwestern geben ihr Aufschluss über die Kindheit in Wertach im Allgäu. Mitschüler berichten vom Lehrer an der Volksschule in Sonthofen, den Sebald in die Ausgewanderten in Paul B. Reiter verwandelte, und vom Oberrealgymnasium in Oberstdorf. Kommilitonen schildern seine Semester an der Universität in Freiburg von 1963 bis 65, die er aus Unzufriedenheit mit der deutschen Germanistik verließ, um in der Schweiz weiterzustudieren. In Fribourg schloss er wenig später sein Studium mit einer Arbeit über Karl Sternheim ab. Deutschland hatte er schon verlassen, die ungeliebten, ihm allzu deutsch klingenden Vornamen Winfried und Georg auf die Initialen verknappt. 1966 begann er sich Max zu nennen und ging nach England, zunächst als Lektor nach Manchester, dann als Doktorand und schließlich Dozent an die noch junge University of East Anglia in Norwich, wo er bis zum Ende seines Lebens blieb. Auffällig ist Carol Angiers Bemühen, sich nachträglich den Freundeskreisen zuzugesellen. Aber nicht überall ist das Näheprojekt erfolgreich. Vor allem die Witwe Sebalds, aber auch einige seiner engen Freunde mochten der Biografin keine Auskünfte geben. Und manche, wie Hans Magnus Enzensberger, der vor 10 Jahren, als Angiers Recherche begann, noch auskunftsfähig gewesen wäre, und den Hansa-Verleger Michael Krüger, hat sie nicht befragt. Auffällig kursorisch behandelt Carol Angier Sebalds Laufbahnschriften über Karl Sternheim und Alfred Döblin, die vor allem Polemiken gegen diese Autoren waren. Ohne nähere Begründung schlägt sie sich am Ende ihres Referats über seine Attacke gegen Alfred Andersch auf seine Seite. In sehr groben Zügen schildert sie die Kontroverse, die Sebalds Polemik auslöste. Mit Blick auf das angelsächsische Publikum mag das plausibel sein, in der deutschen Ausgabe treten solche Disproportionen hervor. Die Flucht nach vorn, die Carol Angier angesichts der Reserviertheit wichtiger Zeitzeugen antritt, führt zwar auch gelegentlich in die Archive, vor allem aber ins Melodram. Während die Ehefrau ein Schattenwesen bleibt, das als Replik auf seine mangelnde Auskunftsfreudigkeit nicht einmal einen Eintrag im Personenregister erhält, avanciert die französische Freundin Marie, die Sebald aus seinen Schülertagen kannte und in seinen letzten Lebensjahren wieder traf, zur Hauptfigur einer Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der zerstörerischen Gewalt, die im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg deutsche Truppen gegen die Familie der Freundin ausgeübt hatten. Ihre Auskünfte verwandelt die Biografin in einen Genreroman, der die Wiederbegegnung bei einer Lesung in Paris so erzählt.
Als Max eintrat, drehte sich die Zeit rückwärts. Er war ganz in Schwarz gekleidet, mit einem weißen Kragen, genau wie der Priester, den sie sich vor einer halben Ewigkeit vorgestellt hatte. Und er sah, sie spürte es wie ein Gewicht, tief traurig aus. Er begann zu lesen, mit dieser Stimme, die sie nie vergessen hatte. Und während er las, suchten seine Augen die ganze Zeit die Zuhörermenge ab. Nach der Lesung trat sie auf ihn zu und nannte ihren Namen. »Du bist es also«, sagte er. Er legte seinen Arm um sie und sie gingen hinaus.
Zöge man die romanhaften Ausschmückungen und die spekulativen Passagen über das Innenleben Sebalds ab, etwa die Vermutung, er sei von der Mirror-Touch-Synästhesie bestimmt gewesen, bei der Menschen die Empfindungen anderer als eigene erleben, so wäre diese Biografie erheblich schmaler. Erhalten bliebe aber die Grundthese, der zufolge das Werk Sebalds aus seiner einzigartigen seelischen Disposition hervorgeht.
Warum war er derjenige, der für Deutschland litt und über Deutschland hinaus für die ganze Welt?
Wer so fragt, belastet Sebald mit einer Christusanalogie, die nicht nur deshalb unangemessen ist, weil er früh aus der katholischen Kirche austrat und nie zur Religion zurückkehrte. An den Sprachmanövern und rhetorischen Maskeraden, mit denen Sebald seine ästhetische Souveränität als Autor mit rücksichtsloser Konsequenz behauptete, ist diese Biografie zu ihrem Schaden allenfalls am Rande interessiert. Sie ist ein paradoxes Amalgam aus positivistisch-quellenkritischem Furor und demonstrativer Intimität mit ihrem Helden.
Lothar Müller über Carol N.G., W.G. Sebald, Nach der Stille, übersetzt von Andreas Wirtensohn, erschien bei Hansa, 720 Seiten, 38 Euro. Während wir gerade Annie Ernaux mit ihrem Prosaband Der junge Mann als Inbegriff der freien Frau feiern, gerät ein bisschen in Vergessenheit, dass in Frankreich seit einigen Wochen eine MeToo-Debatte hohe Wogen schlägt. Die bekannte Fernsehjournalistin Hélène Devinck, Ex-Ehefrau von Emmanuel Carrère, veröffentlichte den Erfahrungsbericht Impunité und bezichtigte einen der großen TV-Journalisten der sexuellen Gewalt. Und das ist nicht das erste Zeugnis dieser Art. In Paris habe ich die Literaturkritikerin und Frankreich-Korrespondentin Martina Meister erreicht und sie gefragt, wie Hélène Devinck von diesem Thema erzählt.
Sie erzählt das im Grunde wie eine journalistische Recherche, weil sie den Kontext herstellt, obwohl sie selbst die Hauptfigur ist. Aber sie bleibt auch nicht die Hauptfigur. Sie lässt 12 andere Frauen zu Wort kommen, denen ganz Ähnliches passiert ist, die entweder vergewaltigt worden sind oder irgendwie noch in letzter Sekunde fliehen konnten. Und somit ist es irgendwie ein Buch so zwischen Literatur und Journalismus, weil es natürlich Fakten sind, die sie berichtet, auch wenn das juristisch natürlich nicht so entschieden ist. Ja, sie stellt den Kontext her, sie erzählt, wie sie damals für ihn gearbeitet hat, was das für ein Milieu war, was passierte und schildert dann die einzelnen Fälle der Frauen, die sich bei ihr gemeldet haben, nachdem sie mal Anzeige erstattet hat, Jahrzehnte später, und auch einen öffentlichen Brief in einer Zeitung platziert hatte. Und da meldeten sich nach und nach immer mehr Frauen. Sie sagte, am Anfang waren wir 6, die in meiner Küche saßen, dann waren wir 23. Heute sind es 90 oder als ich mit ihr gesprochen habe, waren es 90. Wahrscheinlich sind es inzwischen mehr, die in einer WhatsApp-Gruppe sind, wo sie sich gegenseitig austauschen und auch helfen.
Martina Meister, Sie haben Hélène Devinck auch besucht, aber Sie müssen uns noch ein bisschen schildern, um wen es überhaupt geht. Dieser Mann, Patrick Poivre d'Avard, das ist ja eine öffentliche Figur in Frankreich.
Ja, öffentliche Figur, das ist eigentlich eine Untertreibung. Der ist so der bekannteste Anchorman Frankreichs. Der hat jahrzehntelang die meistgesehene Abendnachrichtensendung auf dem Privatsender TF1 gemacht. Er ist aber viel mehr als das. Er hat meterweise erotische Romane geschrieben. Er ist mit Orden dekoriert worden. Er ist eine Art Verführerfigur. Man hat mal gesagt, der charmanteste Verführer Frankreichs, ja. Er ist also nicht irgendjemand, sondern so bekannt wie Ulrich Wickert es bei uns war. Inzwischen ist er natürlich in Rente, er ist über 70, aber er war hier jahrzehntelang wirklich eine ganz prominente Figur mit Home Stories in den Klatschmagazinen, auf den Titelseiten. So, das muss man irgendwie sich vor Augen halten, wenn man das Buch liest, dass es nicht um irgendjemand geht, sondern um eine der prominentesten Journalisten Frankreichs.
Und wieso kommt das jetzt erst ans Licht? Wieso melden sich diese Frauen jetzt erst zu Wort?
Das beschreibt Devinck ganz gut. Die sagt, ich habe meinen sozialen Tod befürchtet. Sie beschreibt, dass sie wirklich mit niemandem darüber geredet hat, auch nicht mit ihren beiden Ehemännern. Jahrzehntelang auch nicht mit ihren Kindern. Durch die MeToo-Affäre und die Skandale ist das bei ihr auch an die Oberfläche gekommen. Sie sagt, sie hat vorher wirklich nur mit ihrer Therapeutin oder Psychoanalytikerin darüber gesprochen. Und so hat sie den Mut bekommen, das in die Öffentlichkeit zu bringen und Anzeige zu erstatten. Dann hat sie erst Anzeige erstattet, dann hat sie eine Tribüne, einen öffentlichen Brief in die Zeitung gebracht. Und dann kam das Ganze zum Laufen. Und erst als in ihrem Prozess, der Prozess quasi aufgelöst wurde, weil das verjährt war, hat sie beschlossen, dieses Buch zu schreiben, weil da eben so viele Frauen in genau ihrem Fall waren. Das lag jahrzehntelang zurück. Die haben jetzt erst den Mut gefasst, zu sprechen, dass sie gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass es diese Straffreiheit gibt. Sie sagt, sie will, einziges Ziel sei eigentlich nur, dass dieser Mann sich vor Gericht verantworten muss. Man muss dazu sagen, dass er dann auch in eine Fernsehsendung gegangen ist, in einer der beliebtesten Talkshows Frankreichs, wo er also ganz plausibel und glaubwürdig gesagt hat, aber hört doch mal, Kinder, ich habe doch sowas nie nötig gehabt. Ich konnte mir jede Frau, ist mir quasi zugefallen. Ich musste doch keine Gewalt anwenden. Und das hat sie so empört, dass sie dann beschlossen hat, das Buch zu schreiben.
Hat das Buch denn dann Folgen gehabt?
Ja, ganz vehemente. Das ist auch interessant. Das ist ja nicht das erste Buch. Das hat wirklich in Frankreich für eine große Debatte gesorgt und vielen Menschen die Augen geöffnet. Das ist wie so eine Lawine. Man hat das Gefühl, dass mit MeToo erst die Filmbranche erfasst wurde. Dann kamen andere Bereiche dazu, die Politik. Und so kommt nach und nach dann die Literatur, eben auch die Medienwelt ran. Ich glaube, dass das wirklich ein Bewusstwerdungsprozess ist, dass sexuelle Gewalt omnipräsent ist und dass man einfach jahrzehntelang den Mund gehalten hat, um es auch vornehm zu formulieren. Und dieser Damm ist gebrochen und so kommen nach und nach Sachen an die Öffentlichkeit und ans Licht, die eben verschwiegen wurden.
Es gab, Sie haben schon so ein bisschen drauf angespielt, Martina Meister, bereits Vorgängerbücher, nämlich den Fall Mats Neff, das war Vanessa Springorat, und Camille Kouchner, Die große Familie, hieß das auf Deutsch, beides Fälle von sexueller Gewalt. Gab es denn so etwas wie ein Schweigekartell vorher? Sie haben uns das ja jetzt schon so ein bisschen beschrieben, dass das erst nach und nach aufbricht. Wie ging das vonstatten?
Ich glaube, Schweigekartell ist das richtige Wort. Es war ein Schweigekartell. Hélène de Vincke sagt, ich habe meinen sozialen und meinen professionellen Tod befürchtet. Sie hatte Angst um ihre Karriere. Sie hatte Angst, dass sie gemieden wird. Und dann natürlich kommt auch dazu, das teilen alle Frauen, die sie in ihrem Buch beschreibt. Es ist ein Gefühl von Unterwerfung, vergewaltigt worden zu sein. Dazu fähig gewesen zu sein, ist so erniedrigend, dass es schwer möglich ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, die Tatsache, dass das alles Bücher sind, zeigt ja auch, dass das Frauen sind aus einem bestimmten Milieu, die eben sprachmächtig genug sind, um in Worte zu fassen, was ihnen oder ihrer Familie widerfahren ist. Das sind ja nun keine irgendwie Angestellten oder so, sondern alles Frauen aus dem akademischen Bereich oder aus dem Kulturbetrieb, sodass sich das, glaube ich, nur so erklären lässt. Der Damm ist gebrochen und das erste Buch von Vanessa Springorat, was wirklich für Aufsehen gesorgt hat hier in Frankreich, hat gezeigt, dass Bücher vielleicht das richtige Mittel sind, um sehr komplexe Sachen darzustellen, weil man den Frauen ja auch nicht unbedingt glaubt. Das waren irgendwie Zeitungsartikel oder öffentliche Anschuldigungen. Aber man hat sozusagen nicht den ganzen Kontext. Man kann als Außenstehender, will man sowas ja auch gar nicht beurteilen. Wie soll ich beurteilen, ob eine Frau nach 40 Jahren irgendwie an die Öffentlichkeit gehen kann und sagen kann, der Mann hat mich missbraucht. Das ist ja wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, ein Buch hat die Möglichkeit, die Komplexität der Situation darzustellen, was ja gerade bei Springorat sehr wichtig war, weil sie 13 Jahre alt war und wirklich geglaubt hat, dass sie den fast 40 Jahre älteren Mann liebt. Aber in ihrem Buch zeigt sie eben, dass das keine Liebe war, sondern dass sie manipuliert und missbraucht wurde und dass der ganze Betrieb das gedeckt hat. Und Mats Neff eben die Pädophilie gehuldigt hat und auch in seinen Büchern so eine Art Apologie betrieben hat und der Verlag, ein angesehenes Verlagshaus wie Gallimard, das jahrzehntelang gedeckt hat. Mhm. In diesem Milieu wusste das jeder, was da passierte.
Wieso war es für diese Frauen, die ja eigentlich alle selbstbewusste, wortmächtige Frauen waren und sind, so schwer, sich zu wehren?
Ehrlich gesagt, ich habe das auch immer gedacht. Ich konnte mir wirklich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man sich nicht wehren kann. Ich bin irgendwie eine selbstbewusste Frau und habe mir gedacht, in einem Büro, ein Mann, den ich kenne, da kann man sich doch zur Wehr setzen. Und das Buch hat mir klar gemacht, und das war auch wirklich schockierend, dass es Situationen gibt, in denen Frauen so überrascht sind, dass sie in Stockstarre verfallen und sich nicht mehr wehren können, dass sie sich nicht körperlich wehren können, dass sie nicht mehr schreien können und dass sie auch nicht weglaufen können. Und das hat dieses Buch mir gezeigt. Und das ist, glaube ich, die Leistung von de Vincke, dass sie das geschafft hat, das so darzustellen, dass man diese Fälle vielleicht, auch wenn sie so verjährt sind und so lange zurückliegen, anders betrachtet.
Ich bedanke mich herzlich für diese Auskünfte.
Ich danke.
Martina Meister über Impunité von Hélène de Vincke, das es bisher nur auf Französisch gibt. Vanessa Springorats Erfahrungsbericht Die Einwilligung ist bei Blessing erschienen, ebenso wie das Buch von Camille Kouchner. Mit diesem Blick in die Pariser Abgründe endet der Büchermarkt. In Forschung aktuell geht es heute um essbare Insekten. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.